Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Schön, seid ihr da. Wer von euch kennt den Paulus? Gut. Also nicht persönlich, oder? Kenne ihn auch nicht. Ja, wer ist? Was ist der Paulus gewesen? So, ja. Ah, nein, genau. Aber du kannst das gut beantworten. Was ist der Paulus gewesen? Was ist? Bekannteste Apostel, genau, also jemand, der die Lehre von Jesus hat weitergetragen und hat zum Durchbruch verholfen bei Menschen, die nicht Juden waren und. Wer von euch kennt den Timotheus? Oh, die meisten, hä? Was ist der Timotheus für einen gewesen? Jünger von Paulus, ja. Das wäre so die nächste Frage gewesen. Kann jemand versuchen, ganz in einem kurzen Satz oder in einer kurzen Begrifflichkeit zu sagen, wie der Paulus und der Timotheus zusammen gestanden sind? Was für eine Beziehung sind die zueinander gestanden, der Paulus und der Timotheus? Lehrer und Lehrling, ja, merci. Es gibt heute noch so moderne Worte, die man braucht. Ein gutes Team waren sie gewesen, ja. Mentor, ja. Vater-Sohn-Beziehung, ja. Genau, ja, ich sehe, ihr lest die Bibel. Das beruhigt mich. Ja. Nein, es war ganz ein spannendes Team, der Paulus und der Timotheus. Heute wird der Simon Kaldewey über das Team predigen. Wir können sagen, der Paulus war der Mentor von Timotheus. Er hat ihn wirklich nachgezogen. Wie ein Lehrling hat er auf seinen Reisen lernen kennen. Timotheus hatte einen griechischen Vater, eine jüdische Mutter, die zum Glauben kam. Und der Timotheus war ein junger Jesus-Nachfolger. Und der Paulus hat grosses Potenzial gesehen in diesem Timotheus. Hat ihn mitgenommen auf seine Reise. Und das ist jetzt genau die Schlüsselaussage. Auf diesen Reisen hat der Timotheus das Handwerkszeug vom Apostel, von der Nachfolge von Jesus, von Paulus so richtig können lernen. Jetzt komme ich nochmal mit einer Frage. Wenn ihr so diese Konstellation jetzt anhört, wer von euch würde sagen, ich habe in meinem Leben auch so einen Paulus gehabt oder habe ihn immer noch? Also Menschen, die würden sagen, die haben euch in eurem Glaubensleben angeleitet, geführt, mit auf einen Weg genommen, unterstützt. Wer von euch würde sagen, ja, ich habe so Menschen gehabt oder ich habe aktuell so Personen? Doch auch sehr viele von euch, ja. Gut, jetzt kommt die knifflige Frage. Nachher höre ich auf, Frage, aber das ist mir so. Wer von euch würde sagen, ich bin aktuell auch so ein Mentor für andere, vielleicht jüngere Gläubige? Ich bin mit denen unterwegs. Die können von mir lehren. Jetzt müsst ihr einfach nicht so bescheiden sein, oder? Wer würde das sagen? Ich habe so Leute im Schlepptau. Ja, das sind jetzt bedeutend weniger. Merkt ihr es? Gott sei Dank hat der Simon Predigt heute zu dem. Es ist ganz entscheidend wichtig, dass nicht nur wir können sagen, ich habe so Mentoren gehabt oder habe einen Mentor im Glauben, sondern dass wir das auch gegenüber anderen sind. Weil sonst würde ja im Prinzip das Ganze aussterben, oder? Also wenn nur wir sind nachgezogen worden, aber wir ziehen selber niemand mehr nach, kann das zu einem Problem führen. Ich denke, da haben wir viel Potenzial und da dürfen wir auch ruhig Gott fragen, wen hast du für mich gedacht, den ich mit auf meinen Weg nehmen würde, dass er von mir lernen kann und im Glauben kann wachsen. Gut vor 100 Tagen, hat der Simon Kaldewey bei uns angefangen, als Pastor. Und was macht der Bundesrat, wenn er 100 Tage im Amt war? Was macht der Bundesrat? Er macht eine Pressekonferenz, oder? Das ist ein ungeschriebenes Gesetz, in den ersten 100 Tagen kehrst noch nicht alles um, oder? Und sagst, wie es laufen muss. Du schaust mal ganz gut her, wie das so geht, was da so abläuft. Und so nach 100 Tagen hast du das Gefühl, jetzt habe ich langsam gesehen, wie das da aussieht. Und jetzt fange ich langsam an, das an die Hand nehmen, was mir wichtig scheint. Und darum habe ich Simon gesagt, soll doch uns heute jetzt sagen, nach diesen 100 Tagen, wo dass er denkt, er müsse da bei uns allen den Hebel ansetzen. Komm doch vorne, Simon. Ist so gut. Wir haben gesagt, wir machen das in Form eines Interviews. Ich stelle ihm einfach ein paar Fragen, dass das immer ein bisschen leichter fällt, weil er auch noch ein bisschen neu ist. Gut. Und ich fange mit der Frage an, so ein bisschen zum Aufwärmen. Das soll man ja immer so machen, Simon, gell? Ja, ich weiss, du bist. Der Simon war vor einer Woche im Stadion in Thun. Nur Mut, Simon. Und mit dem Leon bist du gegangen, gell?
Ja, genau.
Und da hat ja der FC Thun, für die, die es nicht ganz wissen, also der FC Thun hat gespielt gegen eine Mannschaft vom Nordwesten, von der Schweiz. So. Ja. Und meine Frage an Simon wäre eben, ob der Abend ihm geholfen hat, einfach vielleicht den letzten Rest der Basel können lassen zu gehen. Ich sage, jetzt bin ich ein Berner Oberländer, oder? Das ist nur eine Einstiegsfrage, Simon.
Also, dass Basel weniger Goal geschossen hat und am Schluss verloren hat, das ist schon das eine. Aber was mich so richtig also schwierig dunkt hat am Berner Oberland, ist einfach eure Mentalität zu bestechen. Also, der ganze Obig war extrem manipulativ gewesen. Also, ich bin mit meinem Sohn gegangen, es war so Kids Day gewesen. Und dann, mein Sohn liebt natürlich Fahnen. Und dann sind einfach hunderte von Fahnen verschenkt worden mit FC Thun drauf. Und ich als Vater, der meinen Sohn gern hat, muss jetzt entscheiden, eine Fahne vom FC Thun zu nehmen oder meinem Sohn die Enttäuschung zu geben, dass er keine Fahne überkommt. Also so unter diesem schwierigen Vorzeichen hat das Ganze schon angefangen. Aber wir haben uns entschieden, dass wir 6-mal jubeln bei jedem Goal. Und es ist durch das ein sehr erbaulicher Abend geworden. Genau.
Das macht doch Hoffnung, oder? Ja. Ich glaube, es kommt gut. Wir beten noch fleissig für Caldeweis, dass sie da in die richtige Einstellung kommen. Hey. Gut. Nein, es kommt gut. Also, jetzt wird es langsam ernster. Was mich wundernimmt, Simon, vielleicht noch so ein bisschen weg von der Gemeinde, zur ersten Zeit, ja, als Familie schon eigentlich vier Monate, glaube ich, da, ja. Okay. Wo würdet ihr sagen, weißt du, so, wo fühlt ihr euch schon sehr daheim, so, also, wo du vielleicht denkst, es war nie anders gewesen, und wo gibt es noch so Sachen, wo du findest, da sind wir noch nicht so angekommen?
Genau. Also, ich meine, insgesamt sind wir mega wohl und sehr gut angekommen. Wir merken, 4 Monate, das ist viel Zeit, wenn man jeden Tag Zeit hat und einfach da ist und lebt und Menschen begegnet. Unsere Kinder sind in 3 Schulhäuser verteilt, mit natürlich irgendwie 80 verschiedenen Eltern und Familien sind wir dort vernetzt. Und wir merken, dass vieles entsteht. Wir sind in einer grossen Überbauung, wo viel Netz entsteht, viele Gemeinsamkeiten, die Kinder aus den Löchern rauskommen, man sich trifft auf dem Spielplatz. Also es entsteht ganz viel an Beziehung, auch hier in der Gemeinde. Unser Grundgefühl ist ein bisschen, wir sind so richtig gut angekommen in der Breite. Jede Woche neue Leute, neue Orte, neue Menschen. Und auf dieser Ebene würde ich sagen, ist super. Was wir langsam merken, und was natürlich auch noch fehlt, ist, wo geht es in die Tiefe? Wo entstehen Freundschaften? Wo sollen wir uns auch investieren? Nicht nur im Sinn von einem Kennenlernen. Also so die Bewegung ist super. Und die merken wir, die ist natürlich noch nicht passiert. Das braucht mehr Zeit. Das braucht auch die Führung von Gott. Wo ist das dran? Wo sind unsere Leute? Was möchte Gott? Wo sollen wir wirklich auch jetzt mit der Schaufel ansetzen und in die Tiefe gehen? Dort sind wir noch so ein bisschen mittendrin, würde ich sagen.
Genau. Hey. Und wenn wir es so ein bisschen auf die Gemeinde beziehen, jetzt nach diesen wirklich gut gerade 100 Tagen, du hast jetzt sehr, sehr viele Leute lernen kennen. Du bist mit sehr vielen Leuten bereits unterwegs. Hast sehr viele Dienste gesehen. Wo würdest du so sagen, ist die Feg Steffisburg so unterwegs, wie du findest, so sollte die christliche Gemeinde unterwegs sein? Und wo siehst du Handlungsbedarf, wo du auf dem Herzen hast, sagen, hier möchte ich als Pastor von dieser Gemeinde ansetzen?
Genau. Genau, vor Ort, wo du das eingeleitet hast, hat das tönt so wie irgendwie so eine von diesen Beratungsfirmen, wo jetzt eine grosse Firma kommt und alles auseinander nimmt und was muss gestrichen werden und gekürzt und verändert. Das ist überhaupt nicht mein Anliegen oder auch nicht mein Eindruck, den ich hier habe von der Gemeinde. Ich erlebe euch, ich sage jetzt noch einmal euch, als Gemeinde unglaublich engagiert und initiativ, und es ist einfach fantastisch, wie viel läuft, auch wie der Gottesdienst gestaltet ist mit so viel Qualität und Substanz und Tiefe und Anliegen. Und das heisst, in all dem, was da läuft in der Gemeinde, dort kann man ganz viel vielleicht schliffen oder Details einbringen oder so, und das finde ich spannend. Aber viel wichtiger ist für mich, und das ist wahrscheinlich auch die zentrale Frage, die du vorhin in der Einleitung schon gesagt hast, ist das Thema: In dem Innen, wo wir machen, in den Angeboten, wo wir haben, wie werden Menschen dort begleitet auf ihrem Weg mit Jesus? Und wie nimmt das, was wir hier machen, Einfluss auf die Menschen, die in unserem Dorf sind, in unserer Nachbarschaft? Wie kommen die Menschen in die Nachfolge von Jesus? Also das, was wir machen, wie dient das dem? Wie verhindern, dass das, was wir machen, wir für uns machen? Ich finde, wir machen es super, aber die Frage, für wer machen wir das? Und wie passiert in dem Innen Jüngerschaft, das ist so das, was mich wirklich bewegt und wo ich auch mein Herz möchte drin investieren. Wegen dem die Predigt noch hat und noch wahrscheinlich viele andere. Genau, gewöhnt euch dran.
Gut, also, aber hast du schon ganz konkrete Pläne, wo du sagst, das kommt jetzt oder das machen wir? Oder ist es einfach so, dass du sagst, ja, dem wird jetzt kontinuierliche Verkündigung dran sein? Oder hast du schon ganz konkrete Vorschläge? Oder?
Ja, wir haben schon angefangen, wir haben No Limits Bereichsleiter zu uns genommen, sie kommen einmal im Monat zu uns zu Nacht essen, und da sind wir dran an dieser Frage, wie folge ich Jesus nach? Zusammengefasst in diesen zwei Sätzen, was möchte Jesus von dir und wie kannst du das jetzt tatsächlich und konsequent umsetzen? Und dann werden wir schliffen miteinander mit den Jugendleitern. Wir sind dran bei uns in der Nachbarschaft, Sammy Klaus mit in der Siedlung oder jetzt ein Weihnachtsapero für denen, wo wir uns im gleichen Haus leben. Das ist die persönliche Ebene für uns. Und jetzt natürlich im nächsten Semester dann ein grosser Schwerpunkt zum Thema Jüngerschaft, auch was Predigt und Thema anbelangt. Genau.
Merci vielmals. Also,
schon ein paar konkrete Sachen, die wir hier anpacken.
Schön, genau. Freuen wir uns sehr drauf. Simon, schön, bist du da, seid ihr da?
Der Paulus und der Timotheus, so wie das der Thomas vorhin schon gesagt hat, die gehören zu den wichtigsten Beziehungen der Bibel, sicher auch vom Neuen Testament. Wir können unglaublich viel lernen von dieser Beziehung, die die miteinander hatten, aber auch von dem Dienst, den die beiden zusammen und jeder für sich gelebt haben. Und wir wollen jetzt 4 Sonntage hintereinander 4 Verse anschauen vom 2. Timotheusbrief. Das ist ein Brief, den der Paulus an Timotheus geschrieben hat, um ihn zu ermutigen und ihm auch ganz viele praktische Tipps zu geben. Und wir schauen einfach 4 Verse an, vom 1. Kapitel heute Vers 5, dann Vers 6, dann Vers 7 und Vers 8. 4 Sonntage mit kurzen, aber sehr, sehr dichten und spannenden Texten. Heute eben der Vers 5. Dort schrieb der Paulus eben an Timotheus: Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Die Frage, die uns der Text beantworten soll heute Morgen, so die Kernfrage ist: Wie finden wir in einer Welt wie heute, die voll ist von verschiedensten Religionen und Überzeugungen? Und alle Religionen, die ja behaupten von sich, dass sie das Richtige sind, wie finden wir in dieser grossen Auswahl den eigenen Glauben? Wie lernen wir selber zu glauben? Und als Frage ergänzend dazu, so ein bisschen der kleine Bruder von dieser Frage: Warum sollte denn der Glaube der christliche Glaube sein? Warum der Glaube an Jesus? Und für das müssen wir der Text müssen wir den Hintergrund davon verstehen und das verstehen, was der Timotheus ausgemacht hat und seine Geschichte. Und zwar aus Apostelgeschichte Kapitel 16, Vers 1 und in dem Vers, den ich jetzt gerade vorgelesen habe, dort gibt es einige wichtige Informationen zum Timotheus. Wir wissen vom Vater von Timotheus, dass er ein Griech war. Und Griech, das bedeutet nicht einfach, dass es jeden Tag Moussaka zum Essen gegeben hat und am Obige Uso vor ihm ins Bett gehen. Griech sein, also dass der Vater Griech war, hat bedeutet, dass er einen ganz anderen religiösen und kulturellen Hintergrund hatte. Griechisch, das war eine andere Religion. Philosophisch prägt, aber auch polytheistisch. Das heisst, mit vielen verschiedenen Göttern, die alle irgendwie seinen Platz und seine Berechtigung hatten. Es war eine weltoffene und moderne Religion, wo vieles erlaubt war, wo sehr auch tolerant war gegenüber anderen Glauben. Aber wichtig war, dass eben alles gut geheissen worden ist oder alles hat Raum gehabt. Und wir wissen, dass der Glaube vom Vater von Timotheus auch der Glaube war vom Timotheus. Also der Timotheus ist so erzogen worden. Das ist seine Familie, sein Erziehungsglaube sozusagen. Weil wir erfahren eben in dem Vers 1 vom 16. Kapitel, dass der Timotheus unbeschnitten war. Und das bedeutet, dass ganz klar war, wer da bestimmt war im Blick auf die Religion. Die Mutter Eunike. Eunike war Jüdin und sie war Messiasgläubig, erfahren wir. Messiasgläubig bedeutet, sie hat an Jesus als der Messias geglaubt. Wir wissen auch, dass sie aus der Stadt Lystra stammt. Und Lystra, das ist uns vorher begegnet im Kapitel 14 von der Apostelgeschichte. Eine mega spannende Geschichte, hochdramatisch. Lohnt sich vielleicht mal zum Nachlesen. Dort wären sie zuerst fast zu Göttern erklärt worden, der Paulus und seine Leute, und dann wären sie fast gesteinigt worden. Also durchaus eine bewegte Episode. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Eunike damals, das ist auf der ersten Besuchsreise von Paulus gewesen, dass sie dort zum Glauben ist gekommen. Und dann auf der zweiten Reise, wo der Paulus den Timotheus kennenlernt, dass auf dieser Reise eben der Timotheus schon vieles erfahren hat. Von der Mutter, Großmutter Lois, die hier erwähnt wird, von der wissen wir nur, dass sie, so wie die Eunike, auch das Gleiche glaubt hat, der gleiche Hintergrund gehabt. Mir wird von ihr nicht gesagt. Es wird also klar, der Timotheus, der kommt aus einer Mischehe. Aus einer Familie, wo zwei ganz verschiedene Überzeugungen prägend und beeinflussend vorhanden sind. Er hat zwei komplett unterschiedliche Glaubensüberzeugungen mit auf den Weg bekommen. Und jetzt lesen wir in dem Vers 5, der uns heute begleitet, dass der Glaube vom Timotheus frei war von jeglicher Art von Heuchelei und dass es der gleiche Glaube war wie der von der Mutter Eunike und Großmutter Lois. Und da stellt sich natürlich die Frage an uns: Warum bleibt der Timotheus nicht bei seinen Wurzeln? Warum wechselt er jetzt Seite und verleugnet die Religion, den Glauben, der ihm anerzogen worden ist? Seine griechische Religion. Warum wählt er den gleichen Glauben wie Mutter und Großmutter? Weil das hat bedeutet, dass er sich abgewendet hat von seinem Vater und von seiner Religion, vom Vaterhaus. Und dann merken wir auch, dass er den Glauben von seinen Mut von seiner Mutter und Großmutter, dass er das nicht einfach übernommen hat, sondern dass der Glaube eben frei war von Heuchelei. Das bedeutet, der Glaube, den der Timotheus hatte, war ein echter Glaube, war ein eigener Glaube. Nicht etwas, das irgendwie aufgesetzt war, das man halt übernommen hat und nicht irgendwie mit seinem Herz oder mit ihm selber zu tun hatte. Das, was die Mutter und Großmutter glaubt haben, das hat er irgendwie vollständig verinnerlicht, zu etwas ganz Eigenem gemacht. Er hat gelernt, selber zu glauben und nicht das zu glauben von den anderen, die vor ihm sind. Und die spannende Frage für uns ist schon, wie hat der Timotheus das geschafft? Wie ist es passiert, dass das nicht einfach etwas war, was er übernommen hat, sondern wo ganz er selber geworden ist, ganz sein eigener Glaube? Am besten verstehen wir das anhand vom Lerndreieck. Ein Lerndreieck beschreibt uns den Prozess, wie Lernen stattfindet. Ich möchte es uns kurz vorstellen. Das ist ein Dreieck, das fängt mit der Information an. Lernen fängt mit Information an. Man bekommt irgendwelche Impulse, irgendwelche Theorieeinheiten, irgendwelches Wissen. Und dann folgt als zweites eine Phase von der Imitation. Wir machen das nach. Learning by doing ist ein modernes Wort hier. Wir gehen in die Lehre bei jemandem. Wir üben praktisch Trial and Error und sind so dran, das wirklich uns zu eigen zu machen. Und am Schluss landen wir in der Innovation. Das, was wir gelernt haben, ist ganz stark zu etwas Eigenem geworden. Etwas wirklich Eigenes, Neues, Innovatives. Nicht etwas Nachgemachtes, sondern Innovatives. Und so innovativ, selbstständig, eigen, hat der Timotheus geglaubt. Das ist wie, jetzt kann ich das endlich abziehen hier. Das ist wie beim Tennisspielen, oder? Beim Tennisspielen gibt es auch verschiedene Stufen. Die drei Stufen, Information, Imitation und Innovation, gibt es auch im Tennisspielen, oder? Da sitzt du vielleicht in der Garderobe und da kommt der beste Trainer der Welt und da sagt dir genau, ich sag dir jetzt, wie Tennisspielen funktioniert. Also, man spielt auf zwei respektive drei Gewinnsätze, wenn es ein Grand Slam Turnier ist. Und jeder Satz geht auf sechs Spiel. Und jedes Spiel gewinnt man, wenn man vier Punkte macht. Aber wenn der andere auch drei Punkte hat, dann gibt es immer ein Deuce und ein Advantage. Und so funktioniert das. Und dann, wenn du auf dem Feld stehst, dann gibt es eine Vorhand und eine Rückhand. Und man kann Slice spielen oder man kann Volley spielen und es gibt verschiedene Bälle, die du spielen kannst. Okay? Weißt du jetzt, wie Tennis spielen funktioniert? Information, oder? Alles Fachwissen ist vorhanden. Dann braucht es doch, ich glaube, da sind wir uns alle einig, der zweite Schritt, wo wir den Schläger in die Hand nehmen und aufs Feld gehen und anstehen und machen da-dack, da-dack, da-dack. Und da-dack, da-dack, da-dack und da-dack, da-dack, da-dack. Wir imitieren das. Der Lehrer von der Theorie muss auch unser Coach werden. Der, der mit uns aufs Feld geht und uns lehrt, wie die Bewegungen funktionieren, was es für Möglichkeiten gibt und uns helfen, dass wir eins werden mit dem Glauben mit dem Wissen, das wir haben. Und erst dann, wenn wir durch die Phase von der Imitation gegangen sind, und die kommt natürlich auch immer wieder, kommt Innovation. Erst dann werden wir wirklich gut. Wisst ihr, was ein Saber ist? Tennis-Freaks wissen es vielleicht. Saber, wer hat das schon mal gehört? Gut, wenigstens zwei, drei. Der Roger Federer, der hat vor ein paar Jahren, nachdem er schon 10 oder 15 Jahre auf dem Feld ist gestanden, hat er einen neuen Schlag erfunden. Und der ist dann in den Medien unter dem Begriff Saber bekannt gewesen. Ein Angriffsball, der auf eine ganz andere Art und Weise gespielt worden ist. Also nicht mit viel Topspin, sondern eher mit einem Slice, aber doch aggressiv und offensiv. Und das ist Innovation pur gewesen. Und der Federer, der konnte innovativ sein, weil er gewusst hat, wie man Tennis spielt. Er hat Infos gehabt und er hat Imitation gehabt. Und jetzt ist es innovativ geworden. Sein Tennisspiel ist ganz, ganz ein eigenes Spiel geworden. Dass er sogar hat können anfangen, die Regeln und die Technik können zu etwas Eigenem formen und Neues hat können dazu nehmen. Information, Imitation und Innovation. Das ist der Weg vom Lernen. Jetzt ist aber leider so, dass wir Menschen sehr gern abkürzen. Und zwar haben wir sehr gern folgenden Weg. Wir kürzen gern ab direkt von der Information zu der Innovation. Ich kann mit meinen Kindern Fußball spielen, ist so passiert, 1:1. Wir gehen aufs Feld und wir machen den Ball am Boden. Ich bastel ihn zu meiner Tochter und sie spielt ihn zurück. Und dann sagt sie, können wir mal loslegen? Und dann sage ich, du, es ist vielleicht gut, wenn wir noch ein bisschen üben. Und dann sagt sie, nein, ich kann das jetzt. Und sie ist überzeugt, dass sie alles weiß über das Fußballspiel. Die Information ist doch vorhanden. Zack, dung, dung, Goal links, Goal rechts, oder? Thun, FCB, alles klar. Und ich schaue meine Tochter an und weiss, Mädel, du hast keine Ahnung vom Fußballspielen. Wenn du wüsstest, wie weit der Weg ist, bis du wirklich selber innovativ aus dir raus gut kannst Fußball spielen. Wir leben ja bekannterweise im Zeitalter der Information, oder? Google sei es Gedanke, oder? Und das Denken mit dieser Abkürzung, das prägt uns so stark, oder? Ich meine, wer gut mit dem Internet zurechtkommt, der ist innerhalb von einer kurzen Zeit schlauer als der beste Herzchirurg der ganzen Welt. Er weiß mehr wie der Chirurg. Aber wer von euch wird bei so einem Menschen anlegen auf den Operationstisch? Einfach weil er vieles über das weiß. Eine Krankheit von unserer Zeit, viel Wissen zu haben und mit diesem Wissen sofort können loszulegen. Und es ist ja so, dass auch der Glaube nicht abkürzt gelernt wird, sondern dass es der lange Weg über die Imitation braucht, bis wir selber können glauben. Wenn wir abkürzt glauben, dann ist der Glaube nichts anderes als eine billige Kopie. Es ist irgendetwas Komisches, unser Glaube. Es ist Übernahme von theoretischer Information von einem Buch von vor 2000 Jahren. Und ich stelle dann irgendetwas damit an, wo irgendwie richtig ist von dem Vokabular und erkennt es irgendwie wieder. Ja, das spielt schon Tennis, glaub's. Aber gleichzeitig merkt man, dass das, was er macht, irgendwie nicht wirklich Sinn macht. Nicht funktioniert, wie es eigentlich gedacht ist. Und spätestens, wenn man dann im realen Schlagabtausch ist, mit der Welt und mit den Umständen, dann merkt man, dass einer nur eine Theorie weiss. Aber davon, was Glauben im Leben bedeutet, keine Ahnung hat. Wenn meine Tochter würde aufs Fußballfeld stehen und würde merken, dass sie nie auch nur einen Ball von der Nähe sieht, dann merkt sie vielleicht, du, ich habe mir das Sport vielleicht doch nicht so zu eigen gemacht mit dieser Information, wie ich das gedacht habe. Das ist auch eine Grenze von jetzt, gerade von diesem Moment. Eine Grenze vom Lernen im Gottesdienst. Ich erzähle euch jetzt schöne Theorie über Information und Imitation und Innovation. Ihr kriegt Information. Aber dass der Glaube lebt nach so etwas, was am Sonntag passiert, braucht es mehr als das. Wo passiert das? Wo passiert Imitation in unserem Glauben? Wo ist der unendlich wichtige Schritt zwischen Sonntagmorgen und dem, was am Montag im Alltag passiert? Das ist die Frage, die der Glaube echt machen kann. Und wenn er nicht echt wird, dann ist es ein schwacher Glaube. Ein Glaube, der abkürzt ist, der ist zerbrechlich. Du musst einen ein bisschen dranpingen und er zerbricht in tausend Stück. Ein abkürzter Glaube, der nicht wirklich verinnerlicht ist, der kann jederzeit in Frage gestellt werden. Da braucht es vielleicht eine Frage von einem Schulkollegen: Warum glaubst du das eigentlich? Ich meine, warum spielst du dein Leben auf die Art und Weise? Warum hältst du dich an die Regeln von deinem Glauben? Und dort, wo wir nicht die Regeln zu eigen gemacht haben und gemerkt haben, das macht mein Spiel besser, dann merken wir sofort, ja, stimmt eigentlich. Warum mache ich das eigentlich? Warum halte ich mich an die dummen ethischen Richtlinien? Warum gehe ich so mit anderen Frauen um? Warum präge ich so mein Leben? Warum lese ich die Bibel? Warum gehe ich in den Gottesdienst? Stimmt eigentlich? Wenn wir nicht erfahren haben, die Imitation, dann macht einer eine blöde Frage und wir stellen unseren ganzen Glauben in Frage. Und er geht, zerkeht in 1000 Stück. Ist vielleicht auch gut. Das ist nämlich wirklich nicht stabil. Echte Glaube ist unglaublich stabil. Da können 1000 Fragen kommen. Und ich stand auf dem Feld und kann den Ball zurückspielen. Die Fragen zurückspielen. Weil ich weiß, wie ich mich bewege. Und weil ich weiß, das funktioniert und das verhebt. Abkürzter Glaube, und das ist vielleicht noch als letzter Punkt zu dem, mega wichtig. Da ist nicht nur zerbrechlich, sondern der abkürzte Glaube ist auch einfach stinklangweilig. Wenn ich nur mit Theorie aufs Tennisfeld gehe und ich stand einem Roger Federer gegenüber und dann muss ich mit dem Tennis spielen und ich habe nur die Theorie von 15, 30, 40 Spielen, dann wird es langweilig. Man wird nie richtig gut, wenn man es nicht lernt in der Imitation. Man erlebt nicht die Power und Kraft und das Sagen und die Dynamik, die sich entfaltet, wenn ich etwas wirklich gelernt habe, wirklich verstanden habe und in mein Leben reingeknettet habe. Unser Glaube hat keine Durchschlagskraft. Wenn ihr wüsstet, wie viele junge Menschen ich in den letzten 10, 15 Jahren erlebt habe, die gesagt haben, ich habe keine Lust mehr auf den Glauben. Aber sie haben dem Glauben nicht Adieu gesagt, wie sie die Kraft von dem Glauben erfahren haben, sondern wie sie irgendwie eine Theorie erlebt haben und sie haben versucht, die Theorie eine Zeit nachzumachen, so gut wie sie haben können und haben gemerkt, dass auf dem Feld vom Leben ihnen die Ball einfach um den Kopf fliegen und sie untergehen und sie sich gefragt haben, so what? Vergiss es doch. Ich muss irgendwie etwas lernen, was besser funktioniert. Und man lässt es bleiben und macht etwas anderes. Der abkürzte Glaube zerbricht und ist stinklangweilig. Wenn du wirklich glauben willst, selber glauben willst, innovativ glauben willst, unabhängig, kraftvoll willst glauben, dann führt das nur in eine Richtung. Über den langen Weg von der Information zu der Imitation und dann erst zu der Innovation. Wegen dem ein paar Herausforderungen diesbezüglich an euch alle. Hör auf, abkürzt wollen zu glauben. Aber wenn du abkürzt glaubst, dann hör auf, einen Vorwurf zu machen, dass der Glaube nicht verhebt. Du hast ihn gar nie richtig gelernt. Glaube muss imitiert werden. Hör auf zu denken, dass du, einfach indem du irgendwelche Theorie sammelst über den Glauben, im Vollgas oder in einem Gottesdienst, dass du dann mit dieser Theorie einfach plötzlich kannst glauben. Dass du an diesem Weg das findest. Und das braucht eine grosse Portion an Demut zuzugestehen. Ja, ich brauche einen Paulus. Ich brauche einen Lehrer. Ich muss jemanden haben, der mir wirklich hilft, dass die Theorie in meinem Leben funktioniert und verhebt. Hör auf, abkürzt wollen zu glauben. Meine Kinder, also vorher hat der Thomas gefragt, wie es meinen Kindern geht, aber meine Kinder haben eine schwerwiegende Krankheit. Und zwar heisst die Krankheit Sonntagsschulkrankheit. Wir können ihnen Bibelgeschichten erzählen und dann sagen sie, ah, das wissen wir schon alles. Wir geben ihnen viel Information weiter. Aber wenn sie dabei auch noch denken, dass sie jetzt verstanden haben, was Glauben ist, dann sind sie wirklich krank. Das reicht nicht. Und die Krankheit, die kann bei uns Erwachsenen zunehmen mit dem Alter. Wir sind dann vielleicht die unglaublich komplizierte theologische Wege lesen und wissen, was Exegese und Eisegese ist und Pneumatologie und was es auch immer für Ologien gibt. Und wir können unglaublich schlau reden und wir merken dann, wenn wir mit so jemandem reden, dass da irgendwie Theorie vom Glauben weiss, Informationen hat. Und trotzdem merken wir irgendwie, das lebt nicht. Wo ist denn Kraft bei dem? Es ist irgendwie ein Zwiespalt, ein Widerspruch da zwischen dem, was jemand weiss und bei dem, was jemand lebt. Sind wir selber Sonntagsschule krank? Vielleicht gut mal einen Arztcheck zu machen. Haben wir eine Imitation erlebt, wo der Glaube wirklich etwas Eigenes geworden ist? Ein Schritt, wo das passiert, ist der zweite Challenge an euch. Das ist, imitiere Jesus. Lies, was Jesus macht und mach das nach. Mega einfach. Aber mach es nach. Nicht nur lesen, mach es. Geh aufs Feld raus und mach es nach. Der Paulus schreibt in einem anderen Brief, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Nachahmer, das griechische Wort dort hinten dran, das ist Mimetei. Von Mime, imitieren. Und da müssen wir die griechischen Figuren sehen, die Clones, oder, die ihren Herren hinterher gelaufen sind und jede Bewegung nachgemacht haben. Vielleicht noch ein bisschen so, dass es komisch und schräg ausgesehen hat, aber alle haben gemerkt, er macht den nach, das ist der, aber er macht es anders. Aber so das Schattenspiel, wo jede Bewegung nachgemacht wird. Meine Kinder machen das manchmal mit mir. Irgendwann mal fängt es an von Nerven. Nachmachen, imitieren. Nachmachen, was Jesus macht. Also geht raus, geht auf die Strasse, sucht den Menschen vom Frieden. Geht in den Arm vom Vater, weil Jesus in den Arm vom Vater gegangen ist. Kocht, vergebt euren Feinden, weil Jesus das gemacht hat. Geht die extra Meile, weil Jesus das vorgelebt hat. Macht das, macht das, macht das. Imitiert Jesus. Aber, und das ist jetzt wieder die Grenze, machen das nicht allein. Imitation ist etwas, wo mit so viel Fleisch und Blut zu tun hat und Schweiß und Tränen. Imitiert auch andere Menschen, die Jesus ähnlich sind. Jesus lebt in uns und wir brauchen lebendige Vorbilder. Jesus hat den Schläger vom Glauben vor 2000 Jahren in der Hand gehabt. Und er hat das unglaublich gut gemacht. Aber wie macht das jemand heute? Wer hat heute einen Glauben, der Durchschlagskraft hat? Sucht euch Menschen, die nicht das sehen. Und geht zu diesen Menschen und sagt, ich will das auch. Ich will von dir lernen. Ich will, dass meine Theorie zu einer Praxis wird, wo der Glaube noch hat, eine Präzision und eine Schlagkraft bekommt, dass ich in dieser Welt bestehen kann, in dem Umfeld, wo ich innen lebe. Such dir Vorbilder. So wie im Johannes 1 zwei Jünger auf Jesus zugegangen sind und gesagt haben, ich will wissen, wo du lebst. Ich will wissen, wie du lebst. Und Jesus hat gesagt, komm und schau. Und die sind gegangen und die sind ins Leben von Jesus und sie sind mit ihm mitgegangen. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Und nach diesen drei Jahren haben sie gewusst, nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis, wie Glaube funktioniert. Und die haben noch die Welt verändert, nach diesen drei Jahren. Und such dir nicht nur Leute, die du kannst imitieren kannst, sondern lass selber zu, dass andere Menschen dich imitieren dürfen. Dir dürfen nachgehen. Wir hatten letzten Sonntag Familienrot als Familie. Und wir sind so am Tisch gesessen miteinander. Und ich habe die Frage gestellt, die wir uns dort immer wieder stellen als Familie. Gibt es noch etwas, wo man muss vergeben und entschuldigen? Und Rael und ich, wir sind uns am Tisch gegenüber gesessen. Und wir haben gemerkt, wir haben einen eher angespannten Nachmittag gehabt und das hat noch ein bisschen Aufraumarbeit zwischen ihr und mir gebraucht. Und ich bin dort am Tisch gesessen, meine Frau einen Meter mir gegenüber, links und rechts je zwei Kinder. Und ich habe gefragt, das muss in Ordnung kommen, lieber später, wenn die Kinder im Bett sind und ein bisschen Ruhe da ist. Und dann habe ich gemerkt, nein, das muss jetzt sein. Unsere Kinder müssen sehen, wie wir uns vergeben und wie wir das in Ordnung bringen, damit sie es können imitieren, damit sie es können nachmachen. Wir haben uns entschuldigt gegenseitig und dann haben wir weitergekehrt um Familienthemen. Aber es ist etwas passiert, wo der Glaube lebendig geworden ist. Ein Schlagabtausch, echt erlebt von unseren Kindern. Wo passiert das bei dir? Bei deinen eigenen Kindern und bei deinen geistlichen Kindern? Gibt es geistliche Kinder? Wir haben vorhin gemerkt, der Paulus hat den Timotheus Sohn genannt. Wo lehrst du andere? Wo können andere deinen Glauben nachmachen? Und von der Theorie wegkommen in echte Innovation. Ich habe vorhin beim Atelier 1 das Live-Seminar kurz vorgestellt. Und das Live-Seminar, das ist ein Glaubensseminar. Und ich habe gesagt, ich würde das gerne da durchführen, weil für mich ist das eine gute Art, wie die Information und die Imitation funktioniert im Rahmen von einem Kurs. In dem Kurs gibt es Informationen darüber, was der Glauben ist, warum es Leid in der Welt gibt, wie man glücklich werden kann, was es heisst, das Geschenk vom Leben anzunehmen. Wunderbare Theorie. Aber in der Kurs kommt niemand allein und sitzt dann in der Kurs als Außenstehende, bekommt 5 öbig lange Haufen Wissen auf den Tisch und dann geht er wieder heim und sitzt in seinem Kämmerli und denkt, okay, was mache ich jetzt damit? Aha, es ändert sich gar nicht mit meinen Schwierigkeiten. Das ist wohl nichts. Sondern in der Kurs geht man nur zu zweit. Da könnt ihr mit jemandem gehen, der auf der Suche ist nach Jesus. Und eure Aufgabe ist es in diesem Kurs, eine Gelegenheit zu geben für die Imitation. Jemanden zu begleiten, jemandem an die Seite zu sein, die Fragen von jemandem zu beantworten, einem anderen Raum zu geben, dass er sehen kann, wie der Glaube in deinem Leben funktioniert und mit dieser Person unterwegs zu sein. Und nicht nur während dieser 5 Wochen Kurs, sondern vorher und wahrscheinlich noch ein paar Jahre nachher. Bis die Person selber glaubt. Und selber zu einem Paulus wird, der andere in die Nachfolge von Jesus mitnehmen kann. Der Timotheus, der muss es so geglaubt haben. Wenn es heisst, dass er ungeheuchelt echt geglaubt hat, dann muss das so ein Glaube sein. Es muss so sein, dass er den Glauben von der Eunike und von der Lois und später auch von Paulus nicht nur gehört hat, sondern dass er den Glauben nachgemacht hat und erfahren hat an sich selber. So ist er ihm zu eigen geworden. Und so ist es gekommen, dass der Paulus am Schluss hat können sagen, voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte. Es bleibt aber eine letzte Frage. Die muss auch noch beantwortet sein heute Morgen. Wir wissen, dass der Timotheus den christlichen Glauben wählt. Aber warum wählt er den christlichen Glauben? Warum wendet er sich von der Glaubenslinie von seinem Vater ab und wendet sich der Glaubenslinie von seiner Mutter zu? Ich meine, der Timotheus hat ja beides imitiert. Er wird ja auch erfahren haben, wie man den Glauben vom Vater lebt. Das war ja der Timotheus, die Fähigkeit, etwas wirklich zu prüfen und auseinanderzunehmen. Warum die Entscheidung? Was hat ihn mehr überzeugt am Glauben von der Mutter? Auf uns bezogen bedeutet die Frage, wir können uns ja ganz viele Religionen zu eigen machen. Wir können ein innovativer, selbstständig glaubender Buddhist werden. Oder Moslem. Oder Atheist, einer, der an gar keinen Gott mehr glaubt. Wir können das mit Überzeugung lernen. Warum sollen wir unter diesen vielen tausend Religionen und Überzeugungen den Glauben an Jesus wählen? Die Antwort ist mega einfach, weil dort, wo wir richtig glauben, dort, wo wir den Glauben an Jesus richtig lernen, dort entfaltet der Glaube an Jesus eine unglaubliche Kraft in unserem Leben. Eine befreiende, eine heilende Kraft, wo wir einfach merken, das ist echt. Das hat eine Dynamik, die von nichts anderem zu zu überbieten ist. Aber wir merken es nur, wenn wir den echten Glauben haben, nicht den theoretischen Glauben. Die Kraft entfaltet sich dort, wo wir durch die Imitation lernen, wirklich zu glauben. Im Philipperbrief 3 sagt der Paulus: Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Wenn man den Vers liest, dann merkt man, dass der Paulus die prickelnde, energiegeladene Kraft vom Glauben, die da irgendwie in dem Jesus ist, dass er die Kraft spürt und merkt, die ist vorhanden. Dass er geschmeckt hat, was mit dem Jesus kann möglich sein. Dass der besser Tennis spielt als Roger Federer. Man merkt, dass er das spürt und dass er mehr davon will. Und man merkt auch, dass der Paulus genau weiß, wie er da drankommt. Jesus besser kennenlernen. Aber kennenlernen heisst eben nicht, mehr über Jesus zu wissen, mehr Informationen zu haben, sondern lernende, nachahmende, lebensverändernde Zeit mit Jesus verbringen. Also, ich will so Tennis spielen wie der Roger Federer. Und ich will so glauben und lernen wie Jesus.